Gut.
Ja.
Inwieweit hast also wie relevant ist die Stiftung? Also ist es schon eine, die irgendwie auch in größeren Debatten irgendwie stichwortgebend sein kann? Ist es schon eher so in der Industrie-Szene verortet? Inwieweit sind so einer realen politischen Debatte von Relevanz? Mhm.
Also die Frage nach der politischen Relevanz der Giordano-Bruno-Gesellschaft. Also die haben halt so das Selbstverständnis, wie auch diese Organisation Internationaler Bund der konfessionslosen Atheisten. Das ist der Laden, wo eigentlich der Schmidt-Salomon vorher groß geworden ist mit der Zeitschrift und die praktisch in den 80er und 90er Jahren, also der wahrnehmbare organisierte Atheismus in der Bundesrepublik waren. Und die Giordano-Bruno-Stiftung ist in gewisser Hinsicht eine Fortsetzung, allerdings eine, die mehr ins bürgerliche Spektrum reinwirkt, während dieser IBKA halt eher so einen linken anarchistischen Touch hatte. Und damit sind wir auch bei der Relevanz. Also ich glaube nicht, dass die Giordano-Bruno-Stiftung jetzt von einzelnen Events wie diese Singer-Ehrung abgesehen im Moment eine gesamtgesellschaftliche Relevanz hat, aber sie hat eine große Relevanz für die Linke und für das linksliberale Spektrum. Die Giordano-Bruno-Stiftung und ihr Umfeld sind diejenigen, die bei jedem Papstbesuch in Deutschland letztendlich die linken bis linksliberalen Bündnisse bestimmen. Das ist auch jetzt wieder so. Das war in Köln so, diese Aktion Heidenspaß, das ist in erster Linie von Schmidt-Salomon und Umfeld gemacht worden. Und jetzt im September die Aktivitäten in Berlin. Da gibt es ein ganz breites Bündnis, Grüne, Linkspartei, Attac. Müsst ihr selber mal auf der Homepage schauen, was da alles dabei ist. Und federführend und sozusagen die ideologischen Stichwortgeber sind Schmidt-Salomon und die Leute um ihn rum. Also insofern würde ich sagen, für die Linke jetzt im breitesten Sinne und für das liberale Spektrum ist das eine ganz wichtige Sache. Und das andere ist der Punkt, dass sie darauf abzielen, die Konfessionslosen zu repräsentieren. Also Schmidt-Salomon sagt immer wieder, die Konfessionslosen in Deutschland sind mittlerweile 35-40%, das wird zunehmen, da hat er jetzt von der Statistik her recht. Und sie haben eigentlich den Anspruch, für die das Sprachrohr zu sein. Sich in Debatten dann vor Ort einzumischen, beispielsweise in Berlin, als es um diesen Frage Religionsunterricht, Ethikunterricht und so weiter ging, da war dann die GBS und mit ihr verbundene Organisationen ganz wichtig. Also soweit zur politischen Relevanz. Wobei ich auch sagen möchte, diese Rechnung mit den 35-40% Konfessionslosen, das stimmt natürlich, wenn man als konfessionslos die Leute zählt, die nicht der evangelischen Kirche oder der katholischen Kirche angehören, aber unter den 40% sind natürlich jede Menge Esoteriker, die meiner Meinung nach für eine tatsächlich konfessionslose oder gar atheistische Politik überhaupt nicht zu brauchen sind. Ja, gibt es noch irgendwelche Diskussionsbeiträge, Fragen?
Nochmal eine Frage zu diesem Selbstbewusstsein-Thema. Also Selbstbewusstsein hat als Voraussetzung bei ihm das Bewusstsein der Möglichkeit der eigenen Endlichkeit. Also sowas Heideggerianisches. Mhm. Da kannst du das nochmal ausführen.
Also vielleicht weniger Heidegger und auch weniger die eigene Endlichkeit, sondern aber was ganz Ähnliches, nämlich die Vorstellung eines Wesens von seiner Zukunft. Also das Bewusstsein, ich lebe auch noch morgen, ich kann Pläne machen für morgen, für übermorgen, fürs nächste Jahr und so weiter. Das ist das zentrale Kriterium, wo er sagt, auch die Vorstellung vom eigenen Ich. Also etwas, was sich ja nun tatsächlich, was Babys noch nicht haben und was Säuglinge, Kleinkinder erst im Laufe der Zeit entwickeln, was sich dann auch in so, können sie ich sagen, und da gibt es ja verschiedene Stufen. Und Also das sind die zwei wesentlichen Kriterien für die, wie er sagt, Person, nämlich Bewusstsein vom eigenen Ich und die Perspektive der Zukunft, also meines künftigen Lebens. Und wer das nicht hat, der zählt nicht zu der Kategorie Personen. Und damit sind wir nämlich auch bei diesen Prospects, bei diesen Aussichten oder lohnenden Aussichten. Wer sozusagen dahin vegetiert, und es gibt auch eine Stelle, wo er Behinderte als menschliches Gemüse definiert, die also kein Bewusstsein ihrer selbst haben nach seiner Vorstellung und nicht planen können, denen wird dieser Status dann versagt.
Gibt es da eine Grenze irgendwie, weil dann schon Leute wohnen, besprochen oder ist das eher so ein fließender Prozess?
Also es gibt so Aussagen von Singer, wo er dann auch mal zum Beispiel sagt, nach 28 Tagen nach der Geburt, aber das halte ich für eine relativ willkürliche Angelegenheit. Da kannst du auch das ganze erste Lebensjahr noch nehmen, wenn du willst. Also ich glaube auch, dass das eher, dass es jetzt weniger irgendwelchen tiefschürfenden Überlegungen geschuldet ist, sondern es ist eine Reaktion auf die Kritik, die kam. Die Giordano-Bruno-Stiftung hat dann diese 28 Tage auch in irgendeiner Stellungnahme mal so hochgehalten, so um zu zeigen, na, er hätte sich ja geändert oder er hätte sich gebessert oder wie auch immer. Aber es ist eigentlich eine willkürliche Festlegung, weil es ja tatsächlich ein Prozess ist.
Ich finde dann zum Beispiel jetzt Menschenaffen oder so, also Großprimaten oder wie auch immer, an den Personenstatus zu, wenn man sagt, sozusagen Tierrechte. Also wenn man jetzt den rechten Griff zugrunde legt, um jemanden ins Recht zu setzen, dann muss ich ihm ja einen Personenstatus zusprechen. Und also ein Affe kann so gesund und ausgewachsen ist ja trotzdem genauso wenig wie ein Säugling Pläne schmieden und so. Also würde er das dann bestreiten oder welche Grundlage macht er das denn?
Das würde er bestreiten. Er würde sagen, dass bestimmte Affen, Menschenaffen eben schon ein Bewusstsein ihrer selbst haben, dass sie auch planen können. Da gibt es ja diese verschiedenen Studien, die auch immer wieder durch die Tagespresse geistern, wo dann irgendwelche Affen, also nicht nur große Menschenaffen, sondern auch irgendwelche Halbaffen angeblich irgendwelche Werkzeuge bauen, um Nüsse vom Baum runterzuschlagen oder aufzuknacken. Und wo das dann auch heißt, dass ihre Nachkommen das auch noch können oder dass das übertragen wird auf andere Angehörige einer Affenpopulation, wo dann daraus abgeleitet wird, aha, die können wie Menschen Werkzeuge bauen, Werkzeuge benutzen und nicht nur einmal zufällig, dass da halt eine Nuss hängt und der hat zufälligen Stock in der Hand, sondern dass er planmäßig das macht. Und aus solchen Studien, wo die Jane Goodall, die ich vorher erwähnt habe, eine ganz wichtige Forscherin ist, und diese Studien mögen ja auch alle ganz interessant sein, da ist ja nichts dagegen zu sprechen, aber zu sagen, aber daraus leitet er dann ab, dass diese Menschenaffen eben den gleichen Status beanspruchen können wie wie soll man sagen, nicht geistig behinderte erwachsene Menschen.
Ja, sorry, also prinzipiell, ich sehe, was in der letzten Reihe stattfindet, fast gar nicht. Ich sehe im Dunkeln sehr schlecht, also da muss man sich vielleicht ein bisschen deutlicher. Ja.
Okay. Ja, ich würde gerne noch was ergänzen, was ich bisher gehört habe. Zum einen ist vielleicht das Wort Interesse, also dass ein Lebewesen, egal ob Mensch oder nicht Mensch, ein Interesse haben kann und aussehen kann, ein Kriterium. Und damit wird auch klar, warum ein Schwein ein Interesse haben kann, wie weit eine Person ist. Und das war eine kurze Anmerkung. Und dann wollte ich noch sagen, dass Peter Singer sich selber, so wie du es gesagt hast, nicht als Tierrechter bezeichnet, im Gegenteil. Er lehnt ja praktisch philosophisch gesehen ab, dass es zum Beispiel ein Recht auf Leben gibt. Also er spricht sich ja nicht von Recht aus, er nennt es Antispezismus. Und da übergeleitet praktisch, um klar zu werden, also ich bin persönlich nicht der Meinung, dass Infantizid oder Euthanasie was Gutes ist, ganz im Gegenteil, ich lehne es ab. Aber wenn man jetzt auf die Idee kommt, wie Peter Singer zu sagen, hey, Infantizid ist doch gerechtfertigt, das kommt uns ja nicht in die Köpfe. Und aus gefühlstechnischen Gründen, aber vielleicht wird uns hier klar, dass wir nicht in meinem Annehmen, aber nachvollziehen können, auf logischer Perspektive, zivilisierter Mensch ist, in der Gesellschaft wie wir, sondern auch sozialdigital ist, eben die Philosophie. Und für ihn ist es ganz wichtig, alles, was wir an moralischen Gegebenheiten annehmen, ins Kleinste begründen zu können. Also er würde zum Beispiel fragen, was ist denn ein Mensch, was ist ein Mensch im Leben und was ist das Leben? Und somit kommt er zur Schlussfolgerung, dass er Kriterien ansetzen muss, wie zum Beispiel das, was du alles genannt hast, um irgendwie zu differenzieren. Und damit kommt er eben zum Präferenzutilitarismus und nicht als Mensch, der Gefühle empfindet, nicht als Mensch, der moralisch utilisiert ist, sondern aus philosophischer, rein rationaler Perspektive sagt er, okay, wir können Euthanasie in den Umständen mit denen den Einflüssen rechtfertigen. Und er ist nicht jemand, der nur die Wirtschaft betrachtet, sondern als Präferenzutilitarist alle möglichen Aspekte. Und deswegen sagt er, dass Euthanasie unter den Interessen von anderen Menschen oder anderen Lebewesen rechtfertigt ist.
Also es ist ja unstrittig, dass ein Schwein oder jede Menge andere Tiere nicht leiden wollen. Und wenn man bedenkt, dass in Deutschland beispielsweise etwa geschätzt ein Drittel der Tiere, die getötet werden in Schlachthöfen, noch leben, wenn man ihnen die Haut abzieht. Das ist wirklich also allein das als Faktum genommen, finde ich wirklich ungeheuerlich. Und da gibt es von mir auch keinen Widerspruch. Ich habe auch gesagt, ich halte Tierschutz für eine ganz wichtige Sache. Aber was ganz anderes, eine ganz andere Frage ist, ob man deswegen Tieren sozusagen, ob man den Unterschied zwischen Menschen und Tieren einebnet. Und darum geht es jetzt. Wobei es da nochmal Unterschiede gibt, da hast du vollkommen recht. Singer würde sagen, er begrenzt es auf bestimmte Tiere, die Menschenaffen, eventuell noch Wale und Delfine. Während zum Beispiel der Colin Goldner sagt, wir fangen mit den Menschenaffen an und dann dehnen wir das auf andere Tiere aus. Es gibt ja auch Tierrechtler, die sagen, wir lehnen Singer ab, weil er neue Hierarchien einführt. Also sowohl zwischen Menschen als auch zwischen Tieren. Auf der einen Seite die hochentwickelten Tiere und auf der anderen die niedrigen Tiere. Ich habe das ja auch gesagt, bei den Nichtpersonen rangieren ja auch dann alle anderen Tiere außer den Menschenaffen, da hast du recht. Aber was ich nicht ganz verstehen kann, ist deine Wertung von wegen rein rational und philosophisch. Das ist nicht, was für eine Rationalität, was für eine Philosophie. Es ist, meiner Meinung nach, ist er ein vollkommen prokapitalistischer Denker, Philosoph, der alles nur unter dem Gesichtspunkt der Profitmaximierung, Kapitalverwertung analysiert. Das heißt, er ist ein stark interessengeleiteter Denker und wenn man seine Sachen liest, dann liest sich das eben wie so ein Wiedergänger von Thomas Hobbes und von Adam Smith auch, die auch ständig damit argumentieren, dass irgendwas rational ist, dass irgendwas nützlich sein muss und wie sich das die Nützlichkeit und der Wohlstand für alle herstellen. Es gibt zum Beispiel, ich habe das auch kurz erwähnt, Singer ist einer von denen, die zum Beispiel gegen Einwanderungsbegrenzung sind und im Unterschied zu üblicherweise Rassisten und Faschisten. In der praktischen Ethik schreibt er da mehrere Seiten drüber und auch da ist wieder das Kriterium nicht, dass man sagt, menschliche Freizügigkeit, jeder hat das Recht, dahin zu gehen, wo er gerne möchte, oder es sind Menschen, die vor Hunger, Elend, Not, Folter, sonst was flüchten, sondern er sagt, am Ende würde sich für Einwanderungsgesellschaften das ökonomisch rechnen, wenn gewisse Zuwanderer kommen. Auch hier, was heißt denn hier rein rational-philosophisch? Auch hier geht es wieder ganz knallhart um ökonomisches Kalkül.
Darf ich auch antworten?
Ja.
Also, richtig, ich finde das auch nicht gut. Ich muss eher persönlich argumentieren. Ich würde auch nicht mit Präferenz beziehen, dass ich argumentiere. Aber Peter Singer argumentiert ja nicht für die Wirtschaft, sondern er argumentiert praktisch für den größtmöglichsten Vorteil, das größtmöglichste Glück für alle beteiligten Menschen. Und da muss man ja überlegen, wer ist denn alles beteiligt an der Einwanderungsproblematik. Und somit ist es halt in der logischen Sicht klar, dass er irgendwie den Wirtschaftsaspekt als Aspekt, den alle betrifft und alle betrifft.
Wer sind denn alle dann?
Das ist ja die Frage, das ist ja das Dumme bei Präferenzutilitarismus, dass man nicht sagen kann, wer ist denn jetzt beteiligt und wer nicht.
Ich habe jetzt die ehrenvolle Aufgabe, kurzzeitig auch die Moderation zu übernehmen. Jetzt gab es hier eine Meldung und hier eine Meldung. Wolltest du direkt was dazu sagen? Weiß nicht, kann man das machen, ja?
Ich halte dass das Anlegen von aktivitaristischen Ethik generell für schwierig, weil was machen wir denn da? Wir opfern doch das Individuum in einer größeren Gruppe. Wir verlieren doch das Besondere aus den Augen. Und bei einer utilitaristischen Ethik geht es nicht um das Glück für alle, sondern um das größtmögliche Glück für eine größtmögliche Gruppe, wobei das Individuum unter den Tisch fällt.
Danke.
Ja, mir, du hast eben einen großen Teil gefragt, vielleicht ging es nicht auch mich genau darum, anfänglich, was Philipp eben gesagt hatte, darum, dass er nämlich ja auch diese Tierrechtskritik anbietet, das Thema ja auch, ist, dass er eben gerade diese, dann nochmal diese zweite, dass er nicht nochmal neue Hierarchie aufbaut, eben genau, wie kann er sozusagen als der dem Tierrechte anschließend ist, wie auch immer er sich jetzt bezeichnet, rechtfertigen, dass er dann sagt, die Menschenaffen, die Menschen gehören zu einer Gruppe und dann können die anderen Tiere, die anderen auch nicht mehr dazugehören. Und zum Beispiel einfach die, wahrscheinlich auch polemische Frage, aber würde es Peter Singer dann auch okay finden, dass ich jetzt Tierversuche an geistig behinderten oder neugeborenen Affen mache? Also da sind ja auch klar Widersprüche in seiner eigenen Ideologie drin, die. Und ich weiß, ob er sich vielleicht in späteren Werken auflöst. Und da wäre vielleicht auch die Frage, wie man sich in den späteren Werken, auch vielleicht in den 90ern, auch aus dem 21. Jahrhundert, eventuell teilweise doch vielleicht distanziert oder korrigiert oder so weiter. Um das zu sagen kannst, wie er da auf bestimmte Vorwürfe auch eventuell ansatzweise selbstkritisch auch reagiert hat.
Also, du hast es ja so schön gesagt. Utilitarismus heißt nicht für alle das Beste, sondern heißt für die größtmögliche Zahl das größtmögliche Glück. Das kann auch heißen, faktisch, dass man 60% der Leute im Dreck leben lässt, weil dann sind die anderen 40% eben die größtmöglich erreichbare Zahl. Also für mich ist das eine durch und durch bürgerliche, ökonomistische Theorie, die eigentlich nur darauf hinausläuft, sowohl den Herrschenden als auch der oberen Mittelschicht eine Legitimation zu liefern. Und ich habe ja auch diese eine Passage von Singer vorgelesen, wo er sagt, es ist sinnvoller, wenn Eltern Kinder haben und wenn sie statt ein behindertes Kind aufzuziehen, dieses töten lassen und stattdessen ein anderes zeugen und die Frau dann gebiert und aufziehen, das größere Aussichten im Leben hat. Das ist Utilitarismus. Das heißt, du opferst Menschen, damit es anderen vielleicht besser geht. Oder dass sie zumindest bessere Aussichten haben. Also das ist keine keimfreie, rationale Angelegenheit, sondern es ist knüppelhart. Knüppelhart und brutal, so wie Hoppe und Binding 1920 sagen, das ist lebenswert, unwertes Leben, das sind Ballastexistenzen, das sind Schmarotzer am Volkskörper und die wollen wir nicht länger mit durchfüttern. Und genauso schreibt der Singer auch wenn er es nicht so knallhart ausdrückt, aber diese scheinheilige Frage, können wir uns denn das leisten? Müsste eigentlich heißen, wollen wir uns das leisten? Wollen wir Behinderte pflegen? Wollen wir alte Leute pflegen? Oder sagen wir, die rentieren sich nicht, die können wir nicht mehr verwerten. Ich möchte daran erinnern, dass er ist jetzt Abgeordneter der CDU, also Philipp Missfelder, als er noch Vorsitzender der Jungen Union war in den 90er Jahren, der irgendwann gesagt hat, müssen wir den Leuten, die schon in Rente sind, noch eine Hüftoperation zahlen? Das rentiert sich ja gar nicht mehr. Also das ist für mich zutiefst menschenverachtend und menschenunwürdig, Leuten eine medizinische Behandlung vorzuenthalten, die dazu beitragen würde, dass sie menschenwürdig, schmerzfrei noch einige Jahre zu leben haben, auch wenn sie dann nichts mehr zur Steigerung des Bruttosozialprodukts beitragen. Auf das läuft ja eigentlich immer. Was du jetzt gesagt hast, wegen den Schriftensinger, also ich kenne nicht alle Schriftensingers. Aber was ich kenne, finde ich, ist eigentlich immer das, im Wesentlichen das Gleiche. Es gibt dann, was ich auch zitiert habe, in deutschen Übersetzungen oder in Neuauflagen manchmal so entschärfte Formulierungen, aber im Kern ist sich das eigentlich immer ziemlich gleich, weil diese utilitaristische Philosophie ja auch immer gleich bleibt. Also das ist der Denkansatz, von dem er ausgeht und von dem er aus, da hast du natürlich schon recht, er sich einerseits von den Tiefenökologen als Esoterik abgrenzt und auf der anderen Seite dann sich natürlich auch von gewissen Tierrechts- und Tierschutzsachen abgrenzt. Und umgekehrt wird er ja auch von, habe ich ja auch gesagt, ein Teil der Tierrechtsszene distanziert sich ja auch von ihm mit Argumenten, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die du auch gebraucht hast. Das finde ich ja auch durchaus anerkennenswert. Das ist ja auch ein schönes Ergebnis der Diskussion. Ich würde mir halt wünschen, dass die Tierrechtler, die mit Singer nichts zu tun haben, bei solchen Anlässen wie am 3. Juni in Frankfurt halt dann vor der Tür stehen und kräftig protestieren, wenn der Herr Singer geehrt wird. Dann wäre es konsequent. Nichts mehr?
Keine Fragen mehr.
Ich habe noch eine Art positive Kritik. Ich fand ganz gut, dass du am Ende nochmal den Bogen so ein bisschen zu Sarrazin-Debatte und so weiter geschlagen hast und auch die Arbeitskraft auch erwähnt hast. Weil es sonst so bei vielen Diskussionen auch um Euthanasie oder so hinten runterfällt, da geht es ums Glück, da geht es also ja, ums Glück der Masse oder ums Glück der Menschen, dass die festgestellten Menschen nicht zu Glück fähig werden. Wobei ja eigentlich man sagen kann, dass die geistige Behinderung ökonomisch erstmal ausgeht, dass man verminderte Arbeitskraft hat und dass man diese ganze Sarrazin-Debatte jetzt auch etwas, wenn es gerade um die IQ-Werte und ähnliches geht, könnte man ja sagen, es gibt ja bestimmte Grenzwerte per Definition, ab wann jemand als lernbehindert zählt und ab wann jemand als geistig behindert zählt. Man könnte jetzt meinen, dass durch die Diskussion mit Sarrazin, der ganz eng mit IQ-Werten und allem und Statistiken argumentiert, dass das ein Versuch ist, diese Messlatte, sage ich jetzt mal, nach oben noch zu erweitern. Also das Prekariat oder die dummen Türken, die da über Kreuzberg wohnen, damit einzubeziehen, als dass sie auch mit der Arbeitskraft, dass sie verminderte Arbeitskraft haben und somit auch eine Art der Behinderung oder ähnliches haben. Also ich will nicht, dass es so offen gesagt wird, aber das war ein Aspekt, den fand ich noch ganz gut, den habe ich sonst in so anderen Debatten kommt der leider nicht so oft zu tragen.
Ich glaube, es gibt halt in der klassischen Rassenhygiene war es dann irgendwann der Punkt der, dass gesagt wurde, wer dem Proletariat angehört, der gehört ihm deswegen an, weil er eben ein bestimmtes Erbgut hat. Und alle anderen mit einem besseren Erbgut, die hätten schon längst den sozialen Aufstieg erreicht. Und die linken Eugeniker, insbesondere in der Sozialdemokratie, haben dann immer argumentiert, nein, vollkommen falsch. Das Proletariat wäre eigentlich der Träger der besten Gene, weil sie nämlich unter den niedrigsten Lebensumständen irgendwie durchhalten und dekadent und degeneriert sei eigentlich die Bourgeoisie, die nicht mehr arbeitet. Also da kommt dann auch diese Arbeitsmoral und diese ganze Thematik mit rein. Und die einzigen, die sozusagen als Müll und Abfall von den sozialdemokratischen Eugenikern gewertet worden sind, waren dann das sogenannte Lumpenproletariat, also Bettler, Vagabunden, Prostituierte. Und das ist meiner Meinung nach in der Tat so, dass Sarrazin genau darauf hinsteuert, nämlich zu sagen, Hartz-IV-Empfänger und türkische Einwanderer haben per se ein schlechtes Erbgut und das sieht man einfach daran, dass sie eben Hartz-IV beziehen und wie er das irgendwann mal so schön gesagt hat, allenfalls in der Lage sind, den deutschen Gemüsehandel auf kleinem Niveau Impulse zu geben. Wenn es keine weiteren Beiträge gibt.
Ich würde gerne auch was sagen. Ja. Du hast eben auch zu Recht angemerkt, dass du ein schönes Gefühl hättest, wenn Tierrechtlerinnen vor dieser Verantwortung gestanden hätten und protestiert hätten.
Die waren auch da übrigens, aber anders.
Ich selbst war da und ich bin auch Tierrechtlerin und ich war innerhalb dieser Veranstaltung und ich bin auch sehr angepisst von dieser Veranstaltung gegangen, weil es überhaupt nicht das war, was ich erwartet hatte. Ich habe aber mit den Leuten, die da drinnen waren, ich glaube, ziemlich konstruktive Gespräche geführt, was Euthanasie betrifft und was Infantizid betrifft. Also ich konnte, indem ich da war drinnen,
der Moderator.
Ja, also wenn es jetzt keine weiteren Anmerkungen gibt, also was du gerade gesagt hast, kenne ich ganz gut aus ML-Zusammenhängen aus der Linkspartei, wo immer gesagt wird, ja, wenn ich da drin Mitglied bin, dann kann ich viel besser diskutieren. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich nur noch ganz gerne anmerken und quasi zu einem realpolitischen Punkt kommen. Da haben wir jetzt in dem Vortrag, kam das jetzt gar nicht vor, ist aber eigentlich ursprünglicher Anlass überhaupt dieser kleinen Veranstaltungsreihe, ist jetzt die zweite Veranstaltung nach Jan Gerber, die örtliche Tierrechtsszene, die eben bei dieser Veranstaltung waren und da einen schönen Stand aufgebaut haben und ihre veganen Sachen verkauft haben und dann irgendwie sich stolz mit Singer haben ablichten lassen. Wenn es keine Fragen mehr gibt, wäre mein einziges Anliegen nur noch zu sagen, wenn vernünftige Leute im linken Freiraum was zu entscheiden haben, würde ich mich freuen, wenn anlässlich dieser Veranstaltung denen in Zukunft die Unterstützung geknickt wird. Ja.
Ich wollte zwei Sachen noch sagen. Also wenn du da reingehst und mit den Leuten diskutierst, das sei dir ja unbenommen und vielleicht kannst du den einen oder anderen ja auch mit deinen Argumenten überzeugen. Aber die Leute, die dafür verantwortlich sind, also zum einen Singer selber, dann auch Schmidt-Salomon und diese ganze Gruppe um die Giordano-Bruno-Stiftung, die machen seit 15 bis 20 Jahren, fördern und featuren die solche Positionen. Und ich glaube, es wäre ziemlich naiv und vermessen zu glauben, man könnte da hingehen und man redet ein bisschen nett mit denen und dann sind die davon überzeugt. Die haben, als die Kritik aufkam, erstmal ziemlich heftig reagiert und gesagt, der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung soll zurücktreten, sie reichen Klage ein, hinterher haben sie es wieder zurückgezogen. Das sind Überzeugungstäter, die überredest du nicht. Und meiner Meinung nach ist es politisch am wichtigsten und am sinnvollsten oder wäre es gewesen, vor diesem Veranstaltungsort zu protestieren und zu demonstrieren und vielleicht auch zu schaffen, dass der eine oder andere von denen erst gar nicht hinkommt. Und ich meine, dass die Tierrechtler, die immer so aufschreien, wenn sie auf Singer angesprochen werden und sich immer, oh, haben wir überhaupt nichts mit denen zu tun, die hätten gut daran getan, am 3. Juni in Frankfurt mal ein großes öffentliches Zeichen des Protestes und der Abgrenzung zu ziehen. Dann würde es nämlich der Giordano-Bruno-Stiftung und Leute wie Colin Goldner auch nicht mehr so leicht gemacht, immer zu behaupten, sie wären diejenigen, die die Tierrechtsszene in Deutschland repräsentiert. Also meiner Meinung nach muss man da schon ein bisschen offensiver rangehen und dann ist man auch ein bisschen glaubwürdiger und nicht nur, wenn man kritisiert wird, behaupten, ja, mit Finger haben wir alle nichts zu tun. Letzter Punkt, ich danke euch nochmal. Ihr wart ein ganz hervorragendes Premierenpublikum und ich nehme auf jeden Fall mit nach Hause, dass ich an dem Vortrag noch ein bisschen arbeiten muss und vor allen Dingen einiges kürzen muss, weil es auch schöne Passagen gab, die ich jetzt aus Zeitgründen weggelassen habe. Also danke nochmal.